Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Audio-Kommentierung aus Deizisau vom 15. Internationalen Neckar Open. Mein Name ist Georgios Soulaidis und ich habe natürlich wie immer einen Gast. Es ist diesmal keiner der Spieler aus dem Teilnehmerfeld, sondern der Turnierorganisator. Der ist sich nicht nehmen, diesmal kurz vorbeizuschauen und hier über das Turnier mit mir zu plaudern. Sven Noppes, danke, dass du dabei bist.
Ja, herzlich willkommen zur Radiosendung von unserem Turnier. Schön, dass du das dieses Jahr zum ersten Mal für uns machst. Wirklich klasse.
Gefällt dir, ne?
Ja, das gefällt mir wirklich.
Super. Schön, wenn der Chef zufrieden ist, ne? Sven, du machst dieses Turnier schon seit einer kleinen Ewigkeit, ne? Das ist jetzt, glaube ich, schon die 15. Austragung, also 15 Jahre. Und du bist im Schach sehr, sehr aktiv, auch im Deizis, nicht nur Deizis, du bist auch Mannschaftsführer der OSG Baden-Baden. Und wie vereinbart eigentlich? Da geht ja sehr viel Freizeit bei drauf.
Ja, es ist einfach ein Hobby. Ich habe mit Schachspielen angefangen sehr, sehr spät, im mittleren Teenagerbereich und dann hier in Deizisau mal an einem kleinen Turnier teilgenommen, wo ich der einzige Nicht-Vereinsspieler war, dann gleich eins auf die Mütze bekommen habe, aber sie mich überredet haben, eben im Anschluss in den Verein zu kommen. Dann bin ich da auch reingegangen und der Verein war kurz vor der Überalterung, kann man sagen. Ich war einer von zwei oder drei Jugendlichen, aber dann kamen ganz, ganz schnell viele Jugendliche hinterher. Und wir haben dann ganz schnell viele organisatorische Aufgaben eigentlich übernommen. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen was machen hier im Verein. Haben ein Turnier mal organisiert. Unser erstes kleines Turnier hatte gerade mal 20 Teilnehmer. So eine kleine Anekdote dazu ist, dass wir da bei der ersten Einladung für das Turnier noch nicht mal reingeschrieben haben, die Uhrzeit, wann es eigentlich losgeht. Und die ersten Leute uns an dem Turniertag angerufen haben, ja, sie würden ja gern mitspielen, aber sie würden gern wissen, wann es losgeht. Und das war so dann ein bisschen der Startschuss. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mit den Turnieren mehr in die Öffentlichkeit, raus aus den Hinterzimmern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten einmal ein Turnier in der Gemeindehalle in Deizisau machen. Und da war uns klar, bei der Größe der Halle brauchen wir ungefähr 100 Teilnehmer, weil sonst blamieren wir uns mit einer leeren Halle. Und dann haben wir angefangen, Schnellschachturniere zu organisieren. Mhm. Und dann gab es irgendwann die Gelegenheit, an Ostern ein großes Turnier durchzuziehen, weil früher gab es in der Stuttgarter Region das Schmiedener Open. Die haben das aber dann nicht mehr durchgeführt. Ich habe das Turnier leider nie kennengelernt, weil da war ich noch nicht mehr im Schach bewandert, aber dann hat es eben ein Jahr nicht stattgefunden und ein Jahr später haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Und dann hatten wir gleich vom ersten Jahr an viel mehr Erfolg, als wir ursprünglich dachten. Mhm. Und so ging es eben los. Da sind wir gestartet, ich glaube, mit 146 oder 148 Teilnehmern und dieses Jahr stehen wir bei 756. Das ist natürlich super.
Ja, du sprichst an 756 Teilnehmer, das ist natürlich Wahnsinn. In Deutschland zweifellos das größte Open. Wir haben auch schon uns gefragt, ob es nicht vielleicht das größte Open der Welt ist. Uns fällt nichts ein. Ich habe auch schon ein bisschen rumgefragt. Es hat sich also einiges entwickelt in den letzten 15 Jahren. Und die meisten Leute wissen gar nicht, was das für ein unglaublich riesiger Aufwand ist, so ein Turnier aufzuziehen, gerade in dieser Größenordnung. Versuch mal drei, vier Sätzen, ich weiß, es fällt dir schwer, zusammenzufassen, was dein ehrenamtlich arbeitendes Team die 3-4 Tage im Voraus, bevor das Turnier beginnt, eigentlich hier alles leistet.
Ja, also ich sag's, um es in einem Satz zusammenzufassen, sage ich immer, es ist das Turnier in Deutschland und auch das auf der Welt, wo ich kenne, von den Turnieren, wo ich kenne, das mit meisten größten ehrenamtlichen Aufwand organisiert wird. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass wir schlichtweg alles machen müssen. Also wir beginnen hier 2 Tage vorher mit dem Aufbau damit, dass wir Teppichboden in der Sporthalle auslegen, weil der Boden so empfindlich ist. Das heißt, wir müssen fast 2000 Quadratmeter Teppich verlegen, weil wir auch noch in der zweiten Halle, wo das Jugendopen stattfindet, den Teppich verlegen müssen. Der muss dann über Nacht liegen und dann müssen wir Tische und Stühle von überall her ankarren, um überhaupt genügend Sitzmöglichkeiten für die Spieler zu haben. Also es gibt in ganz Deutschland auch nicht so viel Mobiliar, wie wir eigentlich benötigen. So bekommen wir seit über 10 Jahren das komplette Mobiliar der Gemeindehalle von der Nachbargemeinde Altbach, um das Turnier überhaupt durchführen zu können. Und das machen wir alles bis zum Reinigen der Halle, bis Kochen für die Teilnehmer. Ich denke, das ist sehr, sehr selten bei Turnieren, dass in diesem Maße die Teilnehmer auch bekocht werden. Und das macht eben, denke ich, eine unserer Stärken des Turniers aus, dass wir sehr, sehr fair mit den Teilnehmern umgehen können, was auch Preise und so betrifft. Bei uns kann man sehr, sehr günstig essen. Die Startgelder sind nicht allzu hoch und so fühlen sich die Leute einfach wohl. Und ich denke, die Leute spüren auch, mit was für einem Einsatz hier dieser Verein, das ist ja im klassischen Sinne, kann man sagen, ein Dorfverein, hier so ein Mega-Event auf die Beine stellt und verzeihen uns vielleicht auch die ein oder andere kleine Panne, die es immer mal wieder gibt oder in den letzten Jahren gegeben hat. Aber in der großen Summe, denke ich, kann man sagen, dass die Organisation auch im Großen und Ganzen hier erstklassig läuft.
Mhm. Eine letzte Frage zur Organisation. Du hast es erwähnt mit dem Kochen, ne? Die Jungs leisten unglaublich. Aber es gibt ja auch noch eine Sache, zum Beispiel viele Leute denken, ihr macht hier einen Reibach mit dem Turnier. Ihr verdient richtig Kohle irgendwie, ne? Ihr macht euch Häuser hier in Deizisau, ne? Aber das geht völlig an der Wahrheit vorbei. Ne?
Ja, es geht also völlig an der Wahrheit vorbei. Ich glaube, viele Leute haben kaum eine Vorstellung davon, welche Kosten mit der Organisation eines solchen Events verbunden sind und dass es viele Jahre gab, wo wir auch viel Geld verloren haben, dass der Verein selber auch nicht bezahlen konnte, sondern dass dann Leute privat übernommen haben, also in Personen, insbesondere drei Vorstandsmitglieder oder Gelder dann vorgestreckt haben oder wie auch immer. Heute sind wir froh, wenn wir eine schwarze Null haben, aber was bedeutet eine schwarze Null? Die Kalkulation ist so eng jedes Mal, dass 30 Teilnehmer mehr oder weniger am Ende darüber entscheiden, ob wir dem ein paar hundert Euro stelligen Betrag plus machen oder eben wir eine rote Null haben. Das ist ganz, ganz eng. Die Kosten sind einfach immens. Ja. Wir haben ein gutes Teilnehmerfeld. Wie gesagt, wir haben einen riesen organisatorischen Aufwand. Der Werbeaufwand im Vorfeld ist riesengroß und es kostet einfach alles sehr, sehr viel Geld.
Ja. Liebe Zuhörer, wir werden natürlich gleich noch zu den Partien was erzählen. Also wahrscheinlich ich hauptsächlich. Der Sven ist nämlich eher ein bescheidener Schachspieler von der Spielstärke.
Hat er mir ja, ich sage immer, ich bin so ein durchschnittlicher Vereinsspieler. Ja. Ich habe noch wirklich ein Schachbuch gelesen, außer Schachbücher, die den Kindern Schachspielen beizubringen, Schulschach AGs und so weiter. Ich war halt von Anfang an dann relativ schnell in der Vereinsführung.
Eine letzte Frage noch zur Organisation und zum gesamten Turnier. Wo beziehst du eigentlich deine Motivation her und wo bezieht das ganze Team überhaupt die Motivation her, dieses Turnier zu organisieren, obwohl am Ende eigentlich, wie du gesagt hast, ja, gerade mal immer eine schwarze Null drinsteht?
Ja, unsere Motivation ist eben nicht das finanzielle Ergebnis. Also wir müssen auch sagen, um unseren normalen Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten, würde es ja ausreichen, wenn wir unsere normalen Vereinsbeiträge einnehmen, wie eben 95% aller Schachvereine und damit unser Vereinsleben finanzieren können. Sondern wir wollen eben was Besonderes für Schach tun und wir identifizieren uns einfach voll mit diesem Projekt. Wir sind hier uns bewusst, dass wir ein ganz außergewöhnliches Turnier auf die Beine stellen, eines der größten Open der Welt, vielleicht sogar das größte, je nachdem, an welchen Zahlen man es misst. Und man lernt hier unglaublich viel, auch für das normale Leben, insbesondere für das berufliche Leben, finde ich. Also das hier ist einfach Projektmanagementaufgabe. Wie ich das erste Mal Neckar Open organisiert habe, da war ich gerade mal 20 Jahre alt. Da habe ich eine Verantwortung gehabt, die ich in so jungen Jahren im Berufsleben nie bekommen kann. Und so das Ganze durch von 20 bis 30 Jahre. Heute haben wir vielleicht sogar große Verantwortung im Beruf, aber die haben wir vielleicht auch nur deshalb bekommen, weil wir schon in sehr, sehr jungen Jahren auf andere Ebene eben Verantwortung übernehmen konnten und dort auch unser Mann gestanden haben. Also ich habe hier unglaublich viel gelernt, insbesondere für mein berufliches Leben und davon nur profitiert. Und das ist eine der Hauptmotivationen und die andere Motivation ist, dass sich da ein riesen Zusammengehörigkeitsgefühl bildet, wenn wir so ein Projekt auf die Beine stellen und also einfach alles gut
zu dir und insbesondere auch, dass es noch viele, viele besteht und dass wir immer wieder hier zurückkommen und dass es weiterhin ein so wunderbares Turnier bleibt. Kommen wir jetzt aber zu den Partien, liebe Zuhörer, deswegen habt ihr euch natürlich auch eingeschaltet. Ihr müsst heute mal ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen, EM Georgios Solidis. Die Spieler sind ziemlich müde. Fällt einem zum Ende des Turniers schon so ein bisschen auf. Die Spannung wird immer größer. Nach den Runden verschwinden die Spieler häufig direkt zum Hotel, um sich auszuruhen und sind auch nicht so bereit, irgendwie direkt auch mal eine halbstündige Radiosendung zu machen. Also gar nicht so einfach. Also man merkt es, die Spannung steigt hier. 8 Partien an den Live-Brettern. 3, 4 Partien sehe ich, sie sind schon entschieden. Am Spitzenbrett. Gehen wir kurz darauf ein. Arkadi Neidisch gegen Arik Braun. Das war ein ziemlich einfacher Sieg. Weiß. Arkadi hat den Arik ziemlich hart geschlagen, irgendwie Königsflügel eingedrungen, seinen Figuren geopfert und dann halt am Ende blieb Arik nichts anderes übrig, als mit seinem König, der auf D6 völlig offen gestrandet ist, aufzugeben. Die beiden Spieler sind auch direkt danach abgehauen, ins Hotel sich ausruhen. Und deswegen möchte ich eher dann halt auf die Partie noch eingehen, die noch laufen, und zwar die vielleicht noch spannend sind. Zum Beispiel Oliver Kurmann gegen Gregor Skajewski am Brett 4. Gehen wir einfach zur aktuellen Stellung, 41. Turm D2. Wie ihr seht, ist das Material ausgeglichen, auf beiden Seiten auch reduziert. Unter normalen Umständen wäre das eigentlich eine klare Remis-Sache, aber hier entscheidet ein ganz wichtiger, beziehungsweise spricht ein Faktor zugunsten von Schwarz, und zwar die Aktivität der Figuren und insbesondere der schwache weiße König auf H1, der fast schon im Mattnetz zappelt. Also ich sehe gewisse Mattbilder, wenn der König auf die dritte Reihe geht und dann mit dem Turm auf die Grundreihe. Das wird Weiß wahrscheinlich nicht halten können. Die Engine gibt auch jetzt entscheidenden Vorteil für Schwarz an. Aber, wir haben das schon gestern gesehen bei Gajewski, er stand gestern schon klar auf Gewinn in seiner Partie in der vierten Runde und hat das noch zum Remis verbaselt. Hier spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle. Ne? Da auf der Bühne, Zeitnot, viele Zuschauer vor Ort, man wird nervös. Bei Gajewski ist es auch so, da schaut auch die eigene Ehefrau immer wieder zu. Ich weiß nicht, ob ihn das nervös macht zwischendurch. Guckt immer wieder vorbei. Die Joanna Majdan-Gajewski. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als ob er das gewinnen würde.
Ja, man muss natürlich sagen, Deizisau ist ein extrem hartes Turnier.
Ja.
Also ich denke, es ist insbesondere für die Profis natürlich unglaublich hart. Spielen zumindest Doppelrunden am Tag. Wir haben tatsächlich auch nur eine Stunde Pause. Wir haben uns für all diesmal bewusst entschieden, aber die Profis sind es natürlich in diesem Maße, die wirklich dann auch ihre ganze Energie nur da reinstecken. Nicht gewohnt, möchte ich nicht sagen, aber einfach 10 Stunden volle Konzentration an einem Tag unter diesem Turnierstress an den Tag zu legen, ist natürlich schon verdammt viel verlangt. Aber gehört einfach beim Neckar Open dazu.
Klar, das ist typisch Doppelrunde. Und es geht ja auch über 9 Runden und nicht über 7 Runden wie bei Turnieren. Und Doppelrunde ist hart. Ich hätte auch gerne den Niklas Huschenbett zum Beispiel, der Meister war, der war seinem nach verschwunden. Unglaublich, sofort ins Hotel sich ausruhen. Aber das gilt halt, wie gesagt, für viele andere Spieler auch. Was läuft noch? Brett 5. Großmeister David Baramidze gegen Großmeister Spiridon Skemeris, meinen Landsmann. Gehen wir zur aktuellen Stellung nach 35. Turm mal G4. Schauen wir kurz rein. Weiß hat die bessere Bauernstruktur. 2 Bauerninseln, während Schwarz sich mit 4 Isolanis abmühen muss. Weiß, hier ist auf jeden Fall ein Vorteil zu erkennen für Weiß. Dann haben wir jetzt durch das Endspiel. Der König spielt eine wichtige Rolle. Der schwarze König auf H5 ist an den Rand gedrängt, während der Weiße schön im Zentrum auf D3 platziert ist. Also das spricht auch für Weiß. Und was die Figuren betrifft selbst, ja, die gleichen sich so ein bisschen aus, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz steht Weiß hier natürlich minimal besser. Also beziehungsweise Minimum leicht besser. Und diese Partie wird noch länger gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil Spiridon Skemeris ist ein sehr zäher Spieler, der sich auch sehr gut verteidigt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe schon mal gegen ihn gespielt bei der griechischen Meisterschaft. Da stand ich ganz klar besser die ganze Zeit. Und er hat die ganze Zeit C sich verteidigt und am Ende wurde es doch noch Remis. Und David hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, bevor er hier entlassen wird, würde ich sagen. Da sind wir 35 Züge, die Zeit ist noch gar nicht vorbei. Mal schauen, was hier noch passiert. Aber, wie gesagt, David steht hier etwas besser.
Ja, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, es kommt ja auch noch dazu, solche Themen wie eben die vielen Zuschauer bei so einem großen Turnier sind natürlich allein schon die Spieler. Viele Zuschauer, die kommen direkt ans Brett hin, sorgen für ständige Unruhe, insbesondere in der Gemeindehalle. In der Nähe der Bühne ist es natürlich auch extrem warm durch die Scheinwerfer und ich glaube, das beträgt alles dazu bei, dass sich, wenn sich jemand sehr zäh verdicht, er auch gute Chancen hat, noch was zu reißen. Also der Fehler sind in solchen komplizierten Stellungen, denke ich, bis zum Schluss möglich.
Ja. Es dreht sich auch immer wieder, sieht man ja immer wieder. So, am Brett 4 hat es jetzt eine Entscheidung gegeben, wie wir gerade festgestellt haben. Der Gajewski hat jetzt im Endeffekt gewonnen nach Turm D2.
Das ging jetzt ganz schnell.
Ja, ich muss mal kurz schauen.
Aber es war schon klar, oder?
Aha. Wenn der Springer ist angegriffen, der muss ziehen und dann kommt wahrscheinlich G4, blockiert die G-Linie, dann kommt König G3 danach und das Mattbild, wie wir es erwähnt haben, König auf die dritte Reihe und dann Turm auf der Grundreihe Matt. Also hier hat sich ganz klar mal wieder herausgestellt, dass ein aktiver König im Endspiel ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
Das kurz, was der zum Gegner sagen darf, zu Oliver Kurmann, ist ja einer der Schweizer. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Setzer hier im Turnier, oder letztes Jahr hatten wir schon viele, aber dieses Jahr ist die Gruppe noch größer geworden. Also das sieht man, das Turnier jetzt erstmals, oder nicht erstmals, aber immer mehr Ausstrahlung auch im Ausland eben findet. Und allein die Schweizer sind, glaube ich, mit fast 50 Leuten hier bei diesem Turnier da.
Die haben es aber ohne weg, muss ich sagen, ne?
Ja, natürlich. Also das sind zum Teil so bis zur Grenze ist anderthalb, zwei unten, aber dann ist die Schweiz natürlich auch nicht.
Da ist jemand, der aus Hamburg kommt, schon
mit. So richtig. Aber wir haben bisher kaum Fuß gefasst in der Schweiz in der Vergangenheit.
Ja.
Da gab es das Lenker Open und alles. Ich glaube, das findet dieses Jahr erstmals nicht mehr statt, hat man mir gesagt. Bin ich ganz sicher.
Du erwähnst jetzt die Nationalitäten, mir ist aufgefallen, dieses Jahr so richtig Exoten gibt es aber nicht, ne?
Wir haben gerade vorhin auch mit der Kollegin von der Esslinger Zeitung, von der regionalen Tageszeitung gesprochen. Wir haben dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal keine so richtig außerkontinentalen Spar. Ich weiß nicht,
der
Kurs. Oftmals hat man aus vielen Kontinenten Spieler da, aber das kann am Kalender liegen oder auch, dass die Ostern dieses Jahr so spät liegt wie noch nie. Aber es ist ein bisschen Tellersatzleser.
In diesem Zusammenhang kann man ja sagen, letztes Jahr hat ein Argentinier gewonnen, Pablo Lafuente. Gut, man weiß nie, wo der gerade sich als Großmeister...
Der kam damals aus Spanien hierher zum Turnier. Ja. Hat also nicht wirklich die Reise von Argentinien angetreten, aber ist als Argentinier hier gestartet. Genau, richtig.
Ja. Gut, gehen wir nochmal zu Etienne Bacroth. Zu dem müssen wir natürlich was sagen. Brett 6, liebe Leute. Geht mal auf Brett 6. Alle Stellung nach 39. Läufer G8. Etienne ist natürlich ein Schützling von dir. USB Bahn, ne?
Richtig,
Ich meine, das ist ja auch, du hast es ja auch hinbekommen, dass hier so zwei unglaublich starke Spieler wie Etienne Bacroth und Akadinaidic hier spielen. Das ist ja auch nicht normal für so ein Turnier, also ein offenes Turnier. Solche Leute normalerweise tummeln sich nur bei den ganz großen Veranstaltungen. Ja,
aber mit hinbekommen, das ist schwierig zu sagen, weil ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich meine Aufgaben zwischen Baden-Baden und Deutschland auch trenne, dass ich das nicht miteinander vermische. Und ich bin da eigentlich kaum aktiv geworden. Aber dennoch tun sich die Spieler natürlich, wenn wir gemeinsam Abendessen gehen in der Bundesliga, immer darüber unterhalten. Hat vor 3 Jahren der Akadi witzelnd eben gesagt, was wäre denn, wenn ich Deutschland mitspiele?
Ja.
Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er es im Ernst meint. Und da habe ich gesagt, wenn das ein Ernst ist, müssen wir mal drüber reden. Dann kam wochenlang wieder nichts und dann hat er sich 10 Tage vor dem Turnier gemeldet und gesagt, hey Sven, wenn ich ein Turnier in Deutschland mitspielen will, welches soll ich denn mitspielen überhaupt mit meiner Elo-Zahl?
Ja.
Dann kommt eigentlich nur Deutschland in Frage, weil dann habe ich wenigstens auch gleich viele deutsche Spieler, also quasi seine Fans vielleicht auch, die ihn dann bei dem Turnier erleben können. Und so kam es eben dazu, dass er dann gespielt hat und seitdem hat er immer wieder teilgenommen.
Ja.
Und so gab es dann vor ein paar Wochen auch mal wieder, oder das ist schon ein paar Monate her, dass sich Akadi und Etienne auch mal wieder beim Abendessen in der Bundesliga unterhalten haben. Und da hat Akadi den Etienne ein bisschen provoziert. Ja, jetzt ist es halt ein Turnier für Männer, brutal hart, 60 Grad auf der Bühne und so weiter. Das kann man nur spielen. Wenn man wirklich was drauf hat und wenn man das gewonnen hat, dann ist man wirklich was Großes und diese Aufgabe muss er noch leisten und Etienne auch und dann Etienne, verstehen sich gut
ja,
und
klar,
haben sich dann hat mir da Etienne auf einmal gesagt, okay, er spielt und man muss sagen, der Etienne spielt im ersten Halbjahr dieses Jahr kaum ein anderes Turnier, weil es einfach für die Supergroßmeister im ersten Halbjahr, wenn man nicht zu weit am See eingeladen wird, kaum ein Turnier gibt, wo man spielen kann. Er braucht auch Spielgelegenheit. Die spielen dann halt in den Ligen, aber welches Turnier soll so ein Großmeister mit 2,27 mitspielen?
Klar, die spielen nur bei den großen Veranstaltungen.
Und da sagt der Etienne halt, okay, das sind 5 Tage, das kann ich wirklich mal machen.
Aber er musste schon in den sauren Apfel beißen, er verlor in der 4. Runde. Ne? Hast du mit ihm zwischendurch mal Kontakt oder mit Arkadi? Sprichst du mit den Jungs mal?
Mit der Arkadi, mit dem spreche ich relativ viel, der kommt nach jeder Runde, gibt mir ein kurzes Kommentar. Der Etienne hält sich ein bisschen zurück und wenn der Spieler den Kontakt nicht sucht, möchte ich ihn auch nicht irgendwie.
Ja. Du lässt die Leute also schon ein bisschen in Ruhe, in ihrer Welt auch so ein bisschen,
muss man sagen. Ja, genau, weil wirklich das Turnier ist einfach super hart und da möchte ich die nicht zusätzlich.
Gut, gehen wir mal kurz zur Partie von Etienne. Er sah lange Zeit aus gegen den David Ortmann, Brett 6. Er hat sich schwer getan, sah die ganze Zeit so ein bisschen, leichter Vorteil, aber jetzt...
Es ging nicht so richtig weiter.
Aber man sieht...
Jetzt
auf einmal steht er auf Gewinn. Also das Läuferpaar im Endeffekt und seine gute Technik, muss man sagen. Also Etienne gilt als einer der Spieler mit der besten Technik auf der ganzen Welt. Das hört man wieder auch immer wieder auch von anderen Weltklasse-Spielern. Ja, und jetzt ist auch schon vorbei. 0-1, er hat gewonnen. 1-0 besser gesagt. Da ist wohl was passiert. Das Läuferpaar hat sich durchgesetzt gegen das Springerpaar im Endspiel. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das Läuferpaar natürlich auf 2 Flügeln viel, viel besser ist als das Springerpaar. So wie ich das sehe, gab es im Endeffekt einen schönen Freibauern auf der H-Linie. Ja, der ist dann natürlich nicht mehr aufzuhalten. Also ich jetzt bei 5 aus 6, hat Anschluss gefunden an die Spitze, die Arkadi Nadic jetzt alleine einnimmt mit 6 aus 6, natürlich ein Riesenstart, 6 aus 6, das, wahrscheinlich kann er sich jetzt schon fast durchremisieren.
Ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon zu meinem Kollegen Stefan Spett gesagt, der neben mir so die Hauptorganisation im Vorfeld bei der Organisation leistet, den kaum jemand kennt, weil er immer im Hintergrund arbeitet. Und auch kaum in einer Presseveröffentlichung oder so mal genannt ist. Aber zu ihm habe ich vorhin gesagt, wenn er wirklich durchzieht mit 6, dann kann er sich tatsächlich schon fast durchremissieren für den zumindest geteilten 1. Platz.
Ja.
Weil er hat dann auch eine riesen Feinwertung dann natürlich.
Ja. Und 7 Namen reichen in der Regel ja auch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Remis-Angebot von Hardy nach 6 aus 6 ablehnen wird.
Glaube ich auch nicht, nein.
Da denke ich...
Das sieht nach einem Sieg aus. Das wäre sein erster Sieg, ne?
Es wäre sein erster Sieg in der Saison.
Ja.
Aber ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich durch ist mit 7,5 wegen der Feinwertung. Das muss man wirklich mal schauen. Mit 7 hatten wir auch schon Turniersieger, aber die haben sich dann zu 9 geteilt. Also 7,5 brauchen wir für den Ungeteilten auf jeden Fall.
Lass uns mal Brett 7 gehen, denn da bahnt sich gerade eine Überraschung an. Großmeister Wassily Jemelin an 7 gegen Nicolas Lubbe. 41. C5 ist gerade geschehen. Geht mal in die Partie bitte rein. Was sehe ich da? Weiß hat einen Bauern weniger. Material ist immer das Wichtigste. Bauern weniger ist schon nicht wenig. Also ich weiß nicht. Also ich sehe ehrlich gesagt Schwarz ganz klar im Vorteil mit dem Bauern mehr. Der H6 scheint mir auch ein Kind des Todes zu sein. Turm H5, Turm H6. Die weißen Türme sind auf der E-Linie verdoppelt, aber greifen einen Bauern an, der von einem Springer solide gedeckt ist. Also hier kämpft der Großmeister wirklich ums Überleben, muss man ganz klar sagen. Nicolas Lubbe, der Name sagt mir jetzt auch gar nichts, ich weiß gar nicht, aber ich meine, ich habe den schon mal gelesen, der hat schon mal letzter mitgemacht, kann das sein?
Muss ehrlicherweise sagen, mir sagt der Name auch nicht allzu viel.
Gar nichts. Noch nicht mal ein Titel, hat auch keinen Titel, aber gut, immerhin eine solide Elo von 2,396. Das wäre natürlich eine Riesenüberraschung am Brett 7, wenn ein Spieler mit einer Elo von 2,396 gegen einen Spieler mit 2,575 gewinnt. Im Moment sieht es ganz klar danach aus. Bauer mehr.
König kann sich schon bewegen.
Welcher König?
Von Weiß auf König F1.
Der steht ein bisschen komisch, ja. Also das, was ich sehe, was Weiß vielleicht plant, ist nach C5 Läufer C4, Läufer E6, dann den Springer abtauschen und dann eventuell den E5 bekommen und dann versuchen, Gegenspiel auf der E-Linie mit den Türmen zu erzielen. Aber ob das wirklich gelingt, ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, wenn da jetzt mit Schwarz ein Etienne Bacro sitzen würde, würde ich die Partie abhaken und würde sagen, Schwarz gewinnt. Da sitzt aber ein gewisser Nicolas Lubbe und mal schauen, was da noch passiert. Gehen wir nochmal zur Partie zurück. Baramidzis Gembris. 36. Turm C4. Weiß hat immer noch, hat sich jetzt nicht viel getan. Die haben jetzt 2-3 Züge gemacht und Stellungsbewertung hat sich nicht wirklich verändert. Weiß steht hier immer noch besser, weil Schwarz Probleme hat mit seiner Bauernstruktur. 4 Isolanis ist einfach too much. Weiß steht einfach viel kompakter. Ein Wort vielleicht noch zu Brett 8. Da gab es auch eine kleine Überraschung. Thomas Treller, ein FM. aus dem Ruhrgebiet gegen Wladimir Epischin Remis gewonnen, die Partie nach nur 17 Zügen. Mir ist aufgefallen, Wladimir Epischin, ein sehr starker Spieler früher, ein Open-Spezialist, tut sich sehr, sehr schwer bei diesem Turnier. Er hat jetzt schon mehrere Remis hintereinander gespielt, in denen eigentlich nichts passiert ist, also wirklich gar nichts. Also ganz, ganz solide wird sich aufgebaut und dann wird sich die Hand gereicht, egal gegen wen. Also
ja,
ganz
vor allem sehr kurzzügig oftmals, ja. Also versprüht echt ein bisschen wenig Energie. Und
sehr wenig Energie, ne?
Auf ja. mich auch den Eindruck, also dass er überhaupt nicht gut drauf ist.
Ja, ganz komisch. Aber beschwert sich immer, wenn man ein Foto machen will von ihm. Ja, das ist mal die Liebsten. Ne? Aber man muss ja sagen, so ein Turnier ist ja so, dass Fotos gehören einfach dazu. Das ist, ist keine geschlossene Veranstaltung. Ausrichter ist natürlich froh über Publicity und erlaubt es natürlich, dass die Fotografen da zu jeder Zeit, natürlich nicht zur Zeitnotphase und natürlich auch nicht mit Blitz, aber natürlich 2-3 Stunden problemlos fotografieren kann.
Ich denke ja auch, dass wir da so freundlich sein müssen als Schachfamilie generell. Also wenn wir uns nicht fotografieren lassen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn keiner über uns berichtet. Also natürlich. Das ist für uns keine Diskussion. Das haben wir auch so in unserer Internetseite so veröffentlicht, dass die Presse grundsätzlich immer fotografieren darf, mit Ausnahme eben von plötzlich Fotos in der Zeitnotphase.
Ja. Also, Epischin, sehr, sehr lustlos, irgendwie ganz komisch. Normalerweise gilt er auch als Kämpfer, der spielt eigentlich alles Partien. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist hier. Er remisiert sich so ein bisschen in die Preisringe, habe ich den Eindruck.
Ja, aber da wird er sich ziemlich verzocken. Also, er hat jetzt schon ziemlich viel abgegeben. Es ist nur ein Brett 8, das heißt so um Platz 15 rum.
Da gibt es nicht mehr viel.
Da gibt es wirklich also dann am Ende nicht mehr allzu viel. Und da er jetzt schon früh was abgibt, wird dann nachher seine Feinwertung auch nicht die beste sein. Also ich glaube, das wird sich am Ende nicht
lohnen für ihn.
Nicht lohnen für ihn, außer er dreht jetzt in den letzten drei Runden noch auf. Man, das Schweizer
kann
System,
viel passieren. Ne?
Wenn man die letzten zwei Runden gewinnt, ist man fast immer vorne dabei.
Ja.
Und dann
ich finde
ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja. Gehen wir nochmal kurz auf Brett 3, da haben wir noch gar nichts zugesagt. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Mann mit Weiß, Alon Greenfeld aus Israel. Ich weiß, dass er sehr viele Schachartikel schreibt und auch für die Schach- und verschiedene Seiten. Er hat jetzt gewonnen gegen Twan Buurk, den Holländer. Der Holländer, der den Etienne Bacro geschlagen hat. Damit ist Alon Greenfeld ganz weit vorne dabei mit 5,5 Punkten. Genauso wie Gajewski bei 5,5 Punkten. Das heißt, Najdic führt nach 6 Runden mit 6. Greenfeld und Gajewski mit 5,5. Und es könnte noch David Baramidze dazukommen mit 5,5. Aber das steht noch in den Sternen. Also, kennst du den Greenfeld? Hast du mit dem nur ein bisschen Kontakt gehabt?
Ich hatte nur im Vorfeld ein bisschen Kontakt. Er hat gleich noch eine Schülerin mitgebracht aus Israel.
Ach.
Eine junge Dame, die, glaube ich, auch international relativ erfolgreich ist. Muss ein junges Mädchen sein. Die, glaube ich, Vize-Europameisterin oder Vize-Weltmeisterin geworden ist. Aber natürlich jetzt nicht hier an den vorderen Brettern spielt.
Ja. Macht auf jeden Fall sehr, sehr netten Eindruck.
Muss ich sagen. Okay.
Also, guckt auch sehr sein. Freundlich und immer nett. Auf jeden Fall. Also ich denke, ich kann euch jetzt schon sagen, die Paarung in der 7. Runde könnte laut Gregor Gajewski gegen Arkadi Najdic am Spitzenbord.
Ja, dafür spricht viel.
Ja,
wegen
die
der Farbverteilung auch,
und so. Also Gajewski übrigens sehr interessanter Mann, der hat Capella Grand dieses Jahr gewonnen. Also der ist schon in sehr guter Form. Normalerweise würde der auch bei 100% liegen. Naja, vielleicht, weil er gestern, wie gesagt, seine totale Gewinnstellung verpatzt hat. Also sehr, sehr interessanter Mann. Der spielt die Partien auch offensichtlich immer durch. Es könnte wirklich ein hartes Duell werden in der 7. Runde zwischen diesen beiden. Außer Arkadi bietet Remis an vielleicht. Aber das ist er gar nicht der Typ
dafür. Ist er gar nicht der Typ dafür, normal. Aber ich sage jetzt mal mit 6 aus 6 und dann mit Schwarz in der Nachmittagsrunde kann man vielleicht schon mal schwach werden und trotzdem ein Remis anbieten, weil man weiß, okay, dann ist er immer noch vorne dabei und morgen, am nächsten Morgen, an den entscheidenden Turniertag mit Weiß nochmal voll reinzugehen. Kann schon ein Vorteil sein, wenn der andere eventuell am Tag vorher hat 5 Stunden spielen müssen. Also, ich glaube schon, dass die Remis-Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist am ersten Brett in der Nachmittagsrunde.
Lass uns einfach mal überraschen. Okay, liebe Leute, die Sendezeit neigt sich zum Ende zu. Fassen wir nochmal zusammen an den ersten 8 Brettern. Es laufen noch 2 Partien. Baramidze Skembris an 5. Baramidze Leicht wird noch länger gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil Skembris ist kein Spieler, der die Partie einstellt. Das ist ein ganz zäher Verteidiger. Und wie gesagt, Brett 7 bahnt sich eine Riesenüberraschung an. Dulas Lubbe mit Schwarz steht ganz klar besser gegen Wassily Jemelin. Diese beiden Partien gönnt ihr euch einfach nochmal in den nächsten 1-2 Stunden. Lasst sie mal nebenher laufen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. ganz klasse, dass ihr da wieder dabei wart. Heute Abend wird es wieder eine Sendung geben. Und zwar zur siebten Runde, 18.30 Uhr. Live aus Deizisau von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Da bin ich mir sicher, da werde ich wieder einen Spieler aus dem Teilnehmerfeld dabei haben, weil dann ist ja die Abendrunde. Wenn dann jemand fertig ist, dann wird dann wahrscheinlich nicht direkt ins Hotel rennen, um sich auszuruhen. Das wäre auch ein bisschen albern. Er hat ja genug Zeit in der Nacht, um sich auszuruhen. Ich verspreche euch einen guten Gast. Ich hoffe natürlich auch, dass dann auch einer fertig ist. Ne? Das ist auch mal so eine Sache, weil viele sind halt nicht fertig. Sven, ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr, sehr interessante Einsichten in das Leben eines Schachorganisators und auch in die Art und Weise, wie wir dieses Turnier organisiert. Und ich denke mal, das hat vielen auch die Augen geöffnet, wie viel unglaublich viel Arbeit dahinter steckt und so weiter. Das kann man auch, glaube ich, auch nur erahnen, wenn man wirklich einmal hier mitspielt und einfach mal so ein bisschen hinter den Kulissen schaut und mit den Leuten spricht. So, Leute. Habt noch einen schönen Nachmittag. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ihr könnt auch im Chat gerne Kommentare abgeben zu der Radiosendung, auch vielleicht irgendwelche Wünsche äußern. Es wird immerhin noch ein, zwei Radiosendungen geben hier während des Turniers. Und schaut auch auf die Webseite. Es gibt viele Bilder, paar Videos, alle möglichen Infos. Und bleibt uns treu. Danke, habt einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Georgios Leidis. Danke an Sven Nobis auch.
Ja, vielen Dank. Ciao.